Ich bin Florian, ich bin gerade aufgestanden, bin immer noch müde, aber ich vermarkte in Hamburg und neben mir sitzt der...
Neben mir sitzt der Marco.
Der wieder eine schlechte Nacht hatte.
Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Net. Und gemeinsam sind wir die
echten Papas.
So, jetzt habe ich alles gegeben und jetzt lege ich mich wieder hin. Warum wir heute so verschlafen sind?
Wir haben ein, ich würde mal sagen, wir haben Schlafsorgen.
Ja, ich weiß nicht.
Also ich ehrlich, persönlich ja nicht, aber...
ich schlafe auch so gut, aber das liegt auch daran, dass meine Kinder schon etwas älter sind und die inzwischen länger schlafen als ich.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das sind so wahrscheinlich die Langschläfer geworden.
Genau, aber ich habe durchaus... Kollegen, die gerade wieder Vater geworden sind. Also ein Kollege, da ist der zweite Sohn jetzt gerade auf die Welt gekommen, der ist 6 Monate, glaube ich. Mhm. Der hat echt Schlafprobleme.
Das heißt, der sieht aus wie ein Panda-Bär
wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich die ganze Familie oh. Panda. Und also in der Tat, das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Themen, die einen so begleiten beim Elternsein. Und deshalb ist das heute auch unser Thema, oder? Schlafprobleme.
Absolut. Wir haben, wie gesagt, immer ein paar Schlafsorgen eingesammelt, so von befreundeten Eltern aus dem Netz, überall.
Genau, ne? Leser, User.
Und ich glaube, dass es da bei ganz vielen Themen Schnittmengen gibt, ob man sie einerseits schon mal gehabt hat. Also selbst durchlebt hat mit den Kindern oder die Kinder selber durchlebt haben oder kommen werden. Finde es auch mal ganz spannend zu wissen, was kommt da eventuell irgendwann. Ne? Ich bin ja mittlerweile froh, mein Sohn, fast 4, ist eigentlich, wenn man so will, aus dem Gröbsten raus. Und ich weiß, ich freue mich dann irgendwann, dass ich ihn 6 wecken darf. Wobei ich ihn jetzt auch schon wecke unter der Woche. Aber jedenfalls wird er irgendwann der Langschläfer wahrscheinlich sein.
Genau, womit ja irgendwie... Die Sorgen nicht verschwinden, sie verändern sich nur. Also wie gesagt, meine Kinder 11 und 14, die wecken uns nachts nicht mehr. Aber es hat sich jetzt so verschoben sozusagen. Und die gehen jetzt einfach spät ins Bett und teilweise später als wir. Das kann natürlich auch Probleme bereiten irgendwie zum Thema Schlaf.
Ja.
Aber es ist natürlich so, dieses ständig müde sein, das, was gerade junge Eltern irgendwie immer in der ersten Zeit beklagen.
Ja.
Das,
ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen so ein bisschen an dem noch nicht vorhandenen Tag-Nacht-Rhythmus.
Genau, ja. Du, wir haben uns ja so ein paar Fragen oder Probleme mal notiert.
Ja.
Die arbeiten wir einfach mal ab, oder?
Würde ich sagen.
Erste ist tatsächlich irgendwie, mein Säugling hat leider noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Woher auch?
Ja.
Da wird man so in die Welt gepresst. Und irgendwie, na gut, ich meine, im Mutterleib hatte man natürlich ja auch über die Mutter einen Tag-Nacht-Rhythmus.
Ja, aber es gab ja kein hell und dunkel, sondern es war ja, glaube ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich würde sagen, dass es hauptsächlich ja vor allen Dingen erst, wobei ich glaube, die Säuglinge im Bauch, die haben ja doch... die haben keinen Tag-Nacht-Rhythmus entwickeln können, weil es hat sich ja immer wieder geändert.
Na gut, aber sie kriegen natürlich irgendwie den Tag-Nacht-Rhythmus der Mutter eigentlich mit, oder? Die ruht ja auch und ist mal aktiv und dann ruht sie wieder. Also, aber nichtsdestotrotz, also das
ist. Wer sich daraus draußen erinnern kann, darf uns gerne schreiben.
Gefährliches Halbwissen, also in der Tat ist es so, die Kinder kommen auf die Welt und haben keinen Tag-Nacht-Rhythmus.
Genau.
Und im Gegensatz zu den Eltern,
richtig,
die einen haben und auch gerne einen wollen. Und dann ist natürlich so die Frage, ja, ab wann setzt der denn ein?
Oh. Ich glaube, da ist das Kind dann, oder das Baby dann schon ein paar Monate alt.
Genau, also man kann, so habe ich das von Experten gehört, durchaus nach dem ersten Monat anfangen, dem Kind einen Tag-Nacht-Rhythmus, jetzt hätte ich fast gesagt, aufzudrücken, aber also in die Richtung geht es ja tatsächlich
genau.
Auch so ein bisschen. Und das macht man in der Tat, wie du schon gesagt hast, irgendwie, es muss dunkel, es muss ruhig sein, man braucht eine gewisse Schlafroutine.
Genau, ne, die fester Schlafplatz ist wichtig, dass das Kind oder dass das Baby sich quasi von Geruch her auch immer wieder da einfindet. Also die spüren das ja.
Genau, und es muss satt sein, also der Magen muss voll und die Blase muss leer sein. Ne? Das ist das...
Ja, wie bei uns auch.
Genau, ideal, im Grunde ja.
Ja.
Hast du recht.
Also es ist Tag-Nacht-Rhythmus so ein, ich glaube, gerade in den ersten Wochen und Monaten ein Thema, aber auch das ergibt sich dann irgendwann.
Aber man muss tatsächlich so ein bisschen hartnäckig sein.
Genau, man muss Routinen entwickeln.
Und dranbleiben und nicht verzagen.
Ja.
Und es kommen immer wieder Nächte halt, wo man, es gibt Nächte, wo man denkt so, jetzt ist der Durchbruch, jetzt hat das Kind 6 Stunden am Stück geschlafen und ein paar Tage später merkt man, ups, kleiner Rückfall. Ja. Also hatten wir das auch zu Hause, aber wie gesagt, ne, die gute Nachricht, meine Kinder schlafen jetzt sehr, sehr lange.
Unser auch. Wobei er doch hin und wieder nochmal wach wird.
Wie ist das mit Mittagsschlaf? Also eine Frage, die wir auch ganz oft gelesen haben, war, wenn das Baby Mittagsschlaf machen soll, will es nicht einschlafen.
Also ich liebe Mittagsschlaf und ich verstehe diese Sorge nicht. Also unser Sohn hat ab dem Moment keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, als er in die Nesthöhre, auch jetzt kann ich mich immer noch nicht an den Begriff erinnern, an Advanced-Gruppe, also Nesthöhre, Elementarbereich? Nein.
Das ja, wahrscheinlich Elementarbereich.
Ist das ja Elementarbereich?
Der Begriff sagt mir was.
Genau, also ab 3 geht man ja dann in eine höhere Gruppe und in die großen Gruppe und da gibt es bei ihm keinen Mittagsschlaf mehr. Und das hat mir in der Anfangszeit das Herz geblutet. Gerade am Wochenende. Wie schön war es, gemeinsam Mittagsschlaf zu machen.
Okay, das heißt, die Kita hat ihm sozusagen das abgewöhnt.
Genau, die Kita hat es ihm abgewöhnt.
Ja.
Und heute ist es mittlerweile so, dass wenn er Mittagsschlaf gemacht hat, dann wissen wir, das wird ein langer Abend.
Mhm. Genau, aber das ist in der Tat irgendwie ja ein Problem, was tatsächlich erst ab 3 Jahren auftritt.
Ja.
Gesetzt im Fall ist immer eine Frage, ab wann wird das Kind auch fremdbetreut?
Das ist richtig.
Aber viele beklagen ja schon, dass das Kind den Mittagsschlaf verweigert, bevor es 3 ist.
Ja. Also da habe ich wiederum gelernt, also das hatten wir hin und wieder auch, aber es war seltener Natur. Wir haben uns sowieso immer gemeinsam dann auch mit hingelegt. Und wenn wir dann irgendwann eingeschlafen sind, ist auch er eingeschlafen und ist nicht mehr rumgetobt.
Passend.
Passend. Orientierung oder Vorbildfunktion. Und andererseits, die Frage war dann hin und wieder, naja, wenn er jetzt keinen Mittagsschlaf machen möchte, dann werden wir es ihm auch nicht aufzwingen.
Hm. Ja, und dann klappt es ja auch nicht.
Dann klappt es auch nicht, weil Druck, auch hier wieder, ne, erzeugt einen gewissen Gegendruck. Und auch gerade die Kleinkinder spüren einfach, wenn der Druck erzeugt wird.
Ja.
Und manchmal ist das Spielen spannender. Und ich fand es dann insofern gar nicht so schlecht. Okay, wenn er jetzt nicht müde ist, dann wird er früher müde sein. Könnte sein, dass es dann für mich oder für uns, also für mich und meine Frau, einfach ein entspannter Abend wird.
Mhm.
Weil er dann relativ schnell eingeschlafen
ist. Ja, also in der Tat muss man einfach immer auf die Bedürfnisse des Kindes schauen.
Definitiv.
Und auch einfach auf diese nonverbalen Signale. Das sagen auch ganz oft Experten, dass man einfach sein Kind sehr gut kennen muss und dann auch den richtigen Zeitpunkt abpassen muss, der perfekt ist für den Mittagsschlaf, weil da auch das Schlafbedürfnis dann gerade am größten ist. Ne? Also
absolut.
Augenreiben ist ja noch irgendwie eindeutig, finde ich.
Gutes Signal,
ja. Aber es gibt tatsächlich auch Signale, die nicht ganz so eindeutig sind. Da muss man einfach dann, das ist so ein Lernprozess, dass man weiß, so was macht mein Kind, wenn es anfängt, müde zu werden.
Ja. Insofern, ich liebe Mittagsschlaf und ich mache es heute noch.
Auch ohne Kind.
Manchmal auf dem Schreibtisch. Grüße an meinen Chef. Wir haben ein Schreikind.
Tatsächlich?
Nein, nicht wir. Wir. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich, Schreikinder, ich kenne es nur vom Hörensagen. Ich denke, da draußen wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Vater geben, der hat ein Schreikind, sagt man das so?
Ja, das sagt man so. Was ich ganz interessant fand, als ich es gelesen habe in einem unserer Artikel, ist, dass das Definitionssache ist. Also viele fragen sich ja, ab wie vielen Stunden Geschrei hat man denn ein Schreikind?
Ja.
Und da sagen Experten tatsächlich so, das hängt davon ab, wie stark deine Nerven sind. Also
okay.
Wenn
Ich dachte, es gibt immer so eine feste Definition.
Also frag 2 Experten und du kriegst 3 Meinungen, aber den Experten, den ich dazu mal gesprochen habe, der hat tatsächlich gesagt, so, es hängt so ein bisschen auch von dir ab, also vom Vater und von Mutter, wie belastbar sie sind.
Und wie geduldig oder beziehungsweise wie ruhig sie wahrscheinlich Ruhe ausstrahlen können.
Genau. Und oftmals hängt es wirklich sehr stark an den Eltern. Also nicht nur, wie stressresistent sie sind, sondern oftmals übertragen sich auch finanzielle Probleme oder die eigene Leistungsfähigkeit oder Nicht-Leistungsfähigkeit übers Kind. Und das Kind äußert es dann im Schreien.
Ja.
Also Das ist also, da kann man nicht nur aufs Kind schauen, wenn man Schreikind hat.
Ja.
Also eigentlich müsste man von Schreifamilie, glaube ich, sprechen.
Okay.
Scheinbar, weil es ein gesamtfamiliäres Problem ist. Und es gibt da aber tatsächlich ja Experten, es gibt auch schon eine Schreiambulanz. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die bundesweit ist oder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Habe ich auch gehört, weiß ich nicht.
Ja. Aber also ich kann total verstehen, dass das ein sehr anstrengendes Thema ist.
Mhm. Aber ich finde es gut, dass du, was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht auch mal das Bild, den Fokus erweitert und nicht nur das Kind betrachtet und sich fragt, warum schreit es jetzt? Es hat doch alle Bedürfnisse gestillt. Also es ist satt, es sollte müde sein. Warum schläft es jetzt nicht? Vielleicht wirklich auch mal auf das Umfeld zu schauen.
Genau. Und ich glaube, in diesem Fall auch sich echt Hilfe zu holen.
Also, ja, oh ja, ganz merkt, wichtig. Immer Hilfe.
Man kriegt es nicht alleine hin,
ja,
beziehungsweise in der Familie mit der Frau, mit dem Partner. Dann wirklich gerade bei dem Thema Schreikind gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen.
Absolut.
Und weil wirklich Schlaf ist ja auch so was Elementares.
Ja.
Also Schlafentzug ist ja die schlimmste Foltermethode. Die haben schon, weiß ich, im alten Rom, die alten Griechen, die, also weiß ich nicht, also überall, wo mal gefoltert wurde, Schlafentzug stand immer ganz oben auf der Liste, weil das ganz schlimm ist. Und
definitiv, bin ich total bei dir.
Das Kind will uns nicht foltern, ganz im Gegenteil, aber die Auswirkungen sind die gleichen.
Absolut.
Also immer Hilfe holen.
Ja.
Hier eine Frage, oh guck mal.
Ich glaube, die würde ich dir gerne stellen.
Ja, genau.
Ich hätte die Sorge, mit 13 Jahren bleibt unser Großer bis 24 Uhr wach.
Ja, also tatsächlich.
Hast du gerade schon mal angedeutet?
Mein Sohn ist ja schon 14.
Ja.
Und wenn man den nicht um 10 ins Bett schicken würde, dann wäre der auch um 2 noch wach. Das ist so eine Leseratte. Und
ja,
der liest und liest und liest und liest. Und
okay,
es ist ja wirklich, Menschen sind so unterschiedlich. Und auch das Schlafbedürfnis, der kriegt ja immer noch genug Schlaf. Aber dem Reichen scheinbar, ja, ich weiß auch nicht.
Nicht so viele Stunden, also weniger als Tier.
Also wir schicken ihn ja dann doch immer noch irgendwie rechtzeitig ins Bett. Wenn man ein ganz spannendes Experiment, was passiert, wenn er tatsächlich seine Zu-Bett-Gezeiten ganz autark bestimmen könnte.
Ja. Was ja gut ist.
Klappen würde.
Es ist ja ein Stück weit Eigenverantwortung, die man wahrscheinlich damit lernt, oder?
Ja, aber das ist gerade in der Woche, ist es natürlich so, man muss ja auch fit sein für die Schule irgendwie.
Aber und wie geht ihr da, also erinnert ihn dann oder müsst ihr ihn daran erinnern?
Irgendwann sagen wir so, jetzt geht's aber ins Bett oder macht Licht aus, macht das Buch zu. Was ich aber auch schon gehört habe, was bei ihm jetzt nicht unbedingt zutrifft, ist die Sache mit elektronischen Geräten. Weil das weiß man ja auch von Erwachsenen irgendwie, dass man sozusagen 1-2 Stunden, bevor man schlafen geht oder schlafen gehen will, einfach alle elektronischen Geräte schon mal zur Seite legt,
ja,
weil dieses blaue Licht einfach auch wieder wacher macht.
Ach so, es wirkt nach dann.
Ja, wie das so genau, also es beeinflusst halt die Produktion des Schlafhormons Melatonin,
okay,
dieses blaue Licht.
Okay.
Und das heißt, wenn man ein Kind hat, was abends nicht einschlafen mag, vielleicht auch ein älteres Kind, oder man selbst Schlafprobleme hat, wird jeder Experte, rät ja dazu, Handy weg, ne? Oder Tablet und Fernseher aus, sondern einfach nochmal eine Stunde lieber zum Buch greifen. Machen wir sowieso viel zu selten.
Das stimmt. Und habt ihr irgendwann mal irgendwelche Sanktionen ergriffen oder Konsequenzen durchgezogen? Musstet ihr das?
Nein, also wenn wir dann sagen, mach jetzt bitte das Licht aus.
Dann passiert das auch.
Das glaube ich schon.
Okay, ja, spannend. Ich bin gespannt, wann mein Sohn dann irgendwann mal so weit ist, dass wir... Ich hoffe, das wird noch weit lange dauern.
Ja, was haben wir noch für Fragen?
Mittags will unser Kind kein Nickerchen mehr machen, dabei ist es gerade mal 2 Jahre alt. Also ich glaube, das geht so auch schon mal in die Richtung, wie wir es gerade hatten mit dem Mittagsschlaf.
Genau.
Das kommt, man muss einerseits auf die Signale des Kindes achten, wenn es nicht schlafen möchte, aber ich glaube, eine gewisse Lockerheit mitbringen.
Irgendwann schleicht sich das sowieso raus und bei dem einen Kind früher, bei dem anderen Kind später. Ich habe Mittagsschlaf auch immer geliebt bei unseren Kindern, aber nicht, weil ich mich daneben gelegt habe, sondern weil das die Zeit am Tag war, wo man halt selbstbestimmt irgendwas machen, also entspannen konnte. Ich bin überhaupt kein Mittagsschlaftyp im Gegensatz zu dir scheinbar. Ich finde das verschwendete Zeit. Okay. Abends, nachts. Und ich habe das in der Tat dann genutzt, um einfach mal, gut, manchmal räumt man auf, oder? Aber man kann natürlich auch einfach mal, also man kann einfach in der Mittagsschlafzeit des Kindes das machen, worauf man Lust hat oder was halt mal gemacht werden muss, ohne dass so ein Zwerg da zwischen deinen Beinen rumwuselt.
Absolut.
Aber ja, irgendwann ist es halt vorbei.
Richtig. Und dann gibt es ja auch noch beim Schlafen die Themen, die vor denen wir alle, glaube ich, auch selber so ein bisschen Angst haben oder wo wir nicht möchten, dass wir sie durchleben, die Albträume.
Albträume, ja.
Albträume bei Kindern, von sich selber, ich weiß nicht, hast du Albträume hin und wieder?
Da erzähle ich dir jetzt lieber nicht mehr. Mein schlimmster Albtraum ist, dass ich einen Podcast aufnehme und die Aufnahme dann irgendwie so schlecht ist, dass man sie nicht senden kann.
Oh, das hatten wir schon einmal. Aber egal.
Ja, nein, also man hat ja klassischerweise Albträume in der Aufwachphase, ne? Also nicht in der Tiefschlafphase, sondern in der Phase, wo man sozusagen schon wieder dahin dämmert, weil man sich dann noch am besten erinnern kann. Und Kinder haben das natürlich auch. Man muss halt irgendwie gucken, wie man das begleitet, oder? Und natürlich verarbeiten sie nachts das, was sie am Tag erlebt haben. Und dann muss man vielleicht einfach mal, wenn man ein Kind hat, was wirklich oft mit Albträumen zu kämpfen hat, einfach mal, ich weiß nicht, ob man das protokollieren muss, wie der Tag des Kindes verlief, wie das der Input ist. Ne? Die haben ja auch so viel, auch gerade jetzt mit den digitalen Medien, so viel, was auf sie einstürmt. Und das ist ja nicht immer kindgerecht. Hm.
Ja, genau. Das war auch so der Tenor im Vorfeld, als ich mich darauf vorbereitet habe. Dass gerade Medien, ne, Fernseher, Nachrichten, sowas ja sowieso nicht für kleine Kinder gedacht, schon dazu führen können, aber auch generell irgendwas, was, wenn Medien noch abends konsumiert werden, was sehr aufregend ist, was dazu führen kann, dass das dann nachverarbeitet wird in dieser REM-Phase, von der du gesprochen hast. Das einfach erst einmal als Störquelle zu isolieren oder damit aufzuhören.
Genau. Oder einfach einmal zu hinterfragen.
Also zu hinterfragen, genau.
Womit wir ein großes Problem immer hatten, war irgendwie diese FSK-Kontrolle von Kinderfilmen. Also ab wann darf mein Kind welchen Film gucken? Ne? Dann steht da bei den Filmen freigegeben ab 0, 6, 12. Aber dann gab es manchmal einen Film, der freigegeben war ab 6, wo man selbst sagte so, oh, Hossa! Da würde ich aber die FSK ein bisschen höher schrauben. Ja. Keine Ahnung, was die für Kriterien haben, aber in der Tat
Orientierung,
darf man sich, genau, es ist nur eine reine Orientierung und dann muss man auf sein Kind schauen und auf den Film und schauen, irgendwie ist es wirklich auch für mein Kind geeignet.
Definitiv.
Und ein guter Tipp, den ich mal gelesen habe, ist wirklich so Abend beim Schlafengehen-Ritual einfach den Tag nochmal Revue passieren zu lassen.
Ja.
Da erfährt man ja auch viel von seinem Kind, auch was es Bewegendes vielleicht gab an diesem Tag. Und dann kann man vielleicht die Albträume schon vorwegnehmen in der wachen Phase.
Ne? Total. Oder auch was bei uns, also unser Sohn ist jetzt, wenn ich so überlege, hat, vielleicht kriege ich es auch nicht mit, selten Albträume oder zumindest er artikuliert es nicht, also wenn, dann würden wir es nicht mitkriegen. Wir versuchen auch eben abends durch viel Lesen, ne, und durch nicht so aufregende Geschichten, die man vorliest, so runterzukommen und langsam gemeinsam dann irgendwie ihn dann, meistens schlafe ich mit ein. Ich habe ja schon gesagt, ne, schlafen. Ich mag schlafen. Ich schlafe auch gerne abends mit ein, wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe. Insofern, spannendes Thema auf jeden Fall.
Eine Frage, die auch ganz oft immer wieder gestellt wird, ist, unser Kleiner kriegt nachts immer ins Ehebett.
Ja.
Wie ist das bei euch? Also wir hatten tatsächlich, bei uns ist es ganz lustig, irgendwie, mein Sohn hat immer in seinem Bett geschlafen, hatte nie so Anwandlungen bei uns im Bett zu schlafen. Und bei meiner Tochter ist es genau das Gegenteil. Also,
die kommt immer regelmäßig dann zu euch ins Bett.
Jetzt,
nicht mehr, aber.
Aber es war wirklich Phasen. Also das, was wir von meinem Sohn gar nicht kannten, war bei meiner Tochter ganz anders.
Also bei uns ist es so, ihr kriegt nicht ins Bett zu uns, weil der Weg zu lang ist. Oder er
ist ihm zu dunkel.
Oder nein, aber es ist ihm zu dunkel. Wir haben ihm Taschenlampen alles hingestellt, aber er möchte es nicht. Nein, er ruft dann immer. Okay. Und entweder meine Frau oder ich, je nachdem, wer davon wach ist, wer den leichteren Schlaf hat, der holt ihn dann, beziehungsweise legt sich zu ihm, je nachdem. Mal sagt er, ja, ich möchte gerne mit zu euch oder so im Halbschlaf. Oder wir legen uns mit zu ihm ins. Ich muss dazu sagen, er schläft nicht in einem typischen Kinderbett, sondern er hat eine große Matratze, so unsere alte Matratze, 1,40 breit,
ja.
So, wo im Grunde einer von uns dann halt auch noch drauf passt, warum ich ja gerne so einschlafe dann, wenn ich ihn ins Bett bringe, ja. Ne? Weil das ist eine normale Matratze, das ist normales, liegt auch auf dem Boden, auf dem Lattenrost, das macht Spaß für ihn, er möchte das gerne so, also wir haben nicht gesagt, wir haben kein Geld für ein Kinderbett, sondern er wollte es einfach so, wir haben es irgendwann eingeführt und gibt es Abende oder gibt es Nächte, wenn er gerade so ein bisschen sensibel wieder in der Phase ist, weil er einen Wachstumsschub hat oder sowas, dann fragt er Mama oder Papa, könnt ihr heute Nacht mit bei mir schlafen? Und ich liebe das ja, ne? Also ich mag es ja auch, wenn er bei uns mit im Bett schläft. Das ist zwar dann immer wie so ein besoffener Oktopus.
Ja, genau. Und je nachdem, wie groß das Bett ist und wie viele Leute da schon drin liegen.
Und wie viele Tritte und blaue Flecke du am nächsten Tag hast.
Kann es manchmal tatsächlich ein bisschen stressig sein für die Beteiligten. Das heißt also, ganz viele favorisieren ja auch das Familienbett.
Richtig.
Aber es gibt halt auch ganz viele, die sagen so, ich brauche meine Ruhe oder es ist zu eng. Oder
habt ihr mal über ein Familienbett nachgedacht?
Nee.
War nicht so.
Also ich meine, die Frage ist ja auch, was ist ein Familienbett? Also ist das tatsächlich die Idee, dass alle in einem Bett schlafen,
genau,
und auch einschlafen und auch wieder aufwachen?
Richtig.
Oder ist das Familienbett im Grunde auch schon, fängt es schon an mit, mein Kind tapert nachts zu uns und da bleibt es dann bis zum nächsten Morgen?
Also Familienbett, glaube ich, in der Definition, wie es auch Experten nehmen im Rahmen des Co-Sleepings, so nennt man das, da ist schon ein etwas breiteres Bett, also manche Eltern bauen sich dann noch. Ne? Man kann ja das Bett verlängern.
Das
ist eine räumliche Geschichte. Und da ist es so, dass wirklich alle in dem Bett schlafen, vom Einschlafen bis zum Aufwachen und kein Kind mal irgendwie reinkrabbelt oder so und normalerweise eigentlich in seinem Zimmer schläft.
Ja, ich finde das ein ganz interessantes, spannendes Konzept.
Finde ich auch.
Da gucken wir mal, ob wir. Also ich habe tatsächlich auch schon mal eine Autorin gehabt, die mir das Thema angeboten hat, jetzt fürs Dead-Heft.
Vielleicht sprechen wir mal mit der.
Genau, vielleicht laden wir die einfach mal ein.
Ja.
Weil das ist tatsächlich irgendwie was ganz anderes. Aber jetzt, also wir hatten ja schon viele Wohnungen durch mit unseren beiden Kindern.
Mhm.
Und wir hatten bisher noch nie eine Wohnung, wo so ein Familienbett-Konzept irgendwie getaugt hätte.
Wir hätten es jetzt, aber mittlerweile ist es schon relativ groß und da, glaube ich, muss man es nicht mehr einführen. Also meistens entstehen die Familienbetten schon im Säuglingalter. Also,
ja, genau.
Ne, dann
wächst du mit.
Genau, wir hatten ein Babybay und es war ja quasi schon ein Familienbett. Also er ist dann nach einem Jahr in sein Zimmer gezogen, aber er lag ja quasi immer noch sehr eng bei uns und auch in unserer Elternzeit, als wir mit dem Camper unterwegs waren, haben wir ja alle auf der Matratze geschlafen.
Ja.
Also im Grunde genommen war das erste Jahr schon Familienbett.
Also ich bin damit nicht aufgewachsen und mir ist das ein bisschen befremdlich und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, eine Zeit des Tages nur für mich zu haben.
Ja.
Aber das ist natürlich auch was man lernt und was man auch umlernen kann. Und es gibt viele Befürworter des Familienbetts. So, neue Folge für Thema Familienbett.
Ja, genau.
Eine Sache noch, die ist vielleicht ein bisschen extravagant oder sehr, sehr außergewöhnlich, aber kommt auch immer wieder zur Sprache, nämlich das Thema Schlafwandler.
Ja.
Mein Kind ist ein Schlafwandler. Also in der Tat, unsere Kinder, bei uns wird wenig geschlafwandelt.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wo das anfängt, das Schlafwandeln. Also es ist ja per Definition, glaube ich, auch so, dass man dann das Kind da nicht rausholen kann aus dieser Phase. Es ist jetzt nicht so, ich gehe abends oder nachts mal aufs Klo, sondern es ist wirklich, Schlafwandeln ist was ganz Besonderes.
Ich habe noch nie einen Schlafwandler, ich bin noch nie einem Schlafwandler begegnet.
Mhm.
Also ich habe das noch nie gesehen und ich habe es bisher immer nur aus Hörensagen.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen märchenhaft, aber teilweise gibt es wahrscheinlich wirklich.
Also das erinnert mich eher so ein bisschen, ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, aber am Ende des Tages dasselbe, dass das Kind quasi sich am nächsten Tag nicht unbedingt daran erinnern kann. So ein bisschen dieses andere Thema, nicht Albtraum, sondern eben Nachtschreck, was, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Dass das
kind auch so ein bisschen spooky, ne?
Auch spooky, also wir haben es auch gehabt, ja.
Der Nachtschreck.
Der Nachtschreck,
genau.
Auch zu uns.
Magst du ganz kurz, ich weiß nicht, ob das alle kennen, was der Nachtschreck
ist? Der Nachtschreck also es handelt sich jetzt nicht um einen herkömmlichen Albtraum, sondern, also die Experten sagen, Pavor Nocturnus. Normalerweise Post träumen
Florian.
Ja, ich bin ein Experte. Normalerweise träumen ja die Menschen in der, wie du schon sagtest, in dieser REM-Phase, Rapid Eyes Movement, wo REM auch. Mhm. aber in dieser das ist diese leichte Schlafphase, in der wachen wir meistens, wenn wir einen Albtraum haben, auch auf. Beim Nachtschreck ist das nicht der Fall. Beim Nachtschreck sind die Kinder quasi, sie wirken wach. Sie haben die Augen auf. Wenn du sie anschaust, hast du das Gefühl, sie schauen durch dich hindurch und weinen. Und teilweise, also bei uns, unser Sohn hat um sich gehauen quasi auch. Er ließ sich auch nicht beschwichtigen, also auch ein Reden funktioniert nicht.
Und was macht man dann?
Was macht man? Man bleibt auf jeden Fall ruhig. Ne? Also,
ist ja eigentlich immer ein guter Tipp.
Ja, das ist ein Tipp, der klingt jetzt gerade sehr leicht, aber er ist gerade, also wir mussten lernen, ruhig zu bleiben. Denn das Aufwecken, das bringt am Ende des Tages nichts. Also das Kind lässt sich nicht aufwecken und man sagt auch, das Kind soll auch nicht aufgeweckt werden. Das ist so ähnlich wie mit dem Schlafwandler. Das kann Nachwirkungen auch psychischerseits haben. Hörte ich, bin kein Psychologe, aber es tritt im Alter zwischen 3 und 6 Jahren auf und ist eigentlich eine relativ kurze Phase.
Begrenzt, verschwindet
von alleine wieder, kommt von alleine und man ist völlig durchgerüttelt. Also die Nacht ist plötzlich zum Tage, man kommt auch nicht mehr schnell zum Schlaf, weil gerade wir als Eltern uns gefragt haben, was können wir machen? Waren panisch in dem Fall. Aber bis wir dann irgendwann viel geredet haben und drüber gelesen haben und festgestellt haben, du kannst nichts machen, das Kind tut sich in dem Fall nichts. Also man sollte das Kind schon beobachten, in dem Fall. Und meistens geht der Nachtschreck nicht länger als so 20, 30 Minuten. Okay, das kann eine lange Zeit sein, nachts, ne? Wenn das Kind schreit und du eigentlich mit dem Kind nichts machen kannst, nicht auf das Kind einwirken kannst. Ja, ich...
Oh, Florian!
Aber was ich sagen will, also... Du kannst das Kind in dem Fall nicht beruhigen, sondern es beruhigt sich irgendwann selber und es schläft dann auch meistens wieder ein und es kann sich am nächsten Tag an nichts erinnern.
Ja, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht.
Nein, alles gut.
Also in der Tat finde ich, der Nachtschreck ist echt, es macht echt einen Schrecken.
Es ist eher der Schrecken richtig, für die Eltern.
Ja, genau.
Aber und beruhigenderweise, und das möchte ich nochmal zum Abschluss dazu sagen, es a, vergeht wieder von alleine und b, es kann nichts passieren. Einfach das ruhig so ein bisschen auf das Kind einreden, man, so ein bisschen unterschwellig kriegt es ja doch was mit, so dass man da ist, schauen, dass es sich nicht wehtut. Ne? Es gibt Kinder, die schlagen dann halt so um sich und je nachdem, wie das Bett geschaffen ist, können sie sich natürlich wehtun. Da sollte man drauf achten, aber ansonsten geht es vorbei und ist wieder weg.
Okay, das ist beruhigend zu hören. Falls uns jetzt noch jemand zuhört und
vielleicht auch da, wenn da ein Experte draußen ist, der uns da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
Erschreck uns.
Bitte gerne, bitte danke, weil wir lernen ja dann auch immer gerne dazu und ich denke, dass das ist, teilweise gibt es Eltern, die haben dann schon etwas länger damit zu tun.
Das stimmt. Und es kann tatsächlich irgendwie einen sehr sorgenvoll machen und absolut nachdenklich. Und das war ja das Thema dieser Folge, den Schlaf rauben.
Richtig. Und jetzt legen wir uns wieder hin.
Jetzt legen wir uns wieder hin. Aber
Wir haben ja unsere Playlist.
Genau, unsere Spotify-Playlist.
Während ich das erkläre, kannst du dir mal überlegen, welches Lied wir da drauf packen. Wir haben eine Spotify-Song-Playlist, also abseits unserer Spotify-Liste, auf der unsere Podcasts gelistet sind. Und die nennt sich Echte Papas, die Playlist.
Da haben wir uns aber mal was einfallen lassen.
Wahnsinn. Genau. Und dort packen wir von Folge zu Folge immer wieder ein thematisch meist passendes Lied dazu, weil wir denken, ne, mit Musik funktioniert das Leben einfach, geht dann nochmal, ist ein besserer Flow. Und genau, da wollen wir jetzt natürlich auch wieder ein Lied draufpacken heute zum Thema Sleep Well.
Sleep Well. Fällt dir eins ein? Mir fallen sonst zwei ein.
Oh, bitte.
Also ich würde auf jeden Fall Lali Lu draufpacken.
Alles klar.
Das klassische Schlaflied.
Ja, genau.
Ja, das muss drauf. Und dann gab es einmal eine Studie zum Thema die beliebtesten Schlaflieder. Und da hat es auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre, Ice Ice Baby geschafft.
Ernsthaft?
Ja.
Ice Ice Baby,
Ice, alles klar. Ice
Baby. Gut, dann gibt es...
Und sollte man diese beiden Lieder draufpacken. Ich lese die Studie aber nochmal nach, vorsichtshalber.
In Ordnung.
Weil ehrlich gesagt, bei Ice Ice Baby kann ich mir nicht vorstellen, dass man da gut einschläft, aber vielleicht dieses Ice Ice Baby.
Das kann ja der Rhythmus Ice sein.
Genau, das wird es sein.
Probieren wir
man
aus.
Man muss ja auch nicht voll aufdrehen, sondern so ein bisschen, wenn man es flüstert vielleicht. Gut, also diese
probieren
beiden
aus.
Lieder kommen auf die Spotify-Playlist.
Ja.
Ja,
und insofern normalerweise, also wichtig, wenn ihr den Podcast oder die Playlist hört, gerne abonnieren.
Unbedingt. Das ist ein Muss.
Tragt die Botschaft weiter.
Oder? Genau. Also wir sind bei Deezer, wir sind bei Spotify,
Apple Podcasts, Google und Podigy.
Überall. Und ich glaube, diese Folge kann man auch gut sein Kind abends mal vorspielen, wenn es Schlafprobleme hat.
Ja. Und ganz wichtig, wir sind natürlich nicht die wissenschaftlichen Experten. Man muss dazu sagen, zum Thema Schlafen, da gibt es ja ganz viele, das muss man nochmal jetzt, glaube ich, das ist der Disclaimer zum Thema Schlafen. Es gibt ja ganz viele Schlafmethoden und sowas. Die kann man ernst nehmen, muss man auch nicht. Ich denke, da ist es ganz wichtig, auch immer wieder auf das Kind zu achten und zu schauen, was ist das für ein Kind? Weil nicht jede Schlafmethode passt auf jedes Kind. Das ist ganz wichtig. Und auch immer auf die Signale des Kindes achten. Ich glaube, das war mir nochmal wichtig zu sagen im Nachgang.
Gut gesagt, Flo. Ne? Auch wichtig, genau. Mhm. Weil es gibt ja auch immer wieder so Trendgeschichten
es gibt, in dem Bereich.
Ne? Genau, irgendwie
es gibt
vor ein paar Jahren dieses Buch, jedes Kind kann schlafen lernen.
Richtig.
Und jetzt irgendwie alle sagen so, oh, bloß nicht dieses Buch.
Richtig. Insofern sich da lange informieren oder schauen und sprechen mit Menschen und Kind achten und dann wird alles gut.
So ist es. Gut. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Gute Nacht. Schlaft schön.
Tschüss.